Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute stehe ich neben Johannes Hagen, Facharzt für Kardiologie, und er erzählt uns etwas über eine neue Medikamentengruppe, über die wir gleich ein paar Minuten uns unterhalten werden. Ja, mein Name ist Markus Peters, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, Begründer der Arztpraxis Herztherapie Nord und der Online-Akademie der Herzerklärer. Uns geht es hier in der Praxis um die körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank, lieber Johannes.
Nicht zu danken, ja.
Anlass für dieses Video war die Frage eines Patienten diese Woche, der mich gefragt hat, wieso soll mir ein Antidiabetesmittel bei meiner Herzschwäche helfen? Und da habe ich gedacht, das ist eine Frage, die kommt eigentlich immer wieder und die ist ja auch nachvollziehbar. Und dann habe ich gedacht, darüber machen wir ein kurzes Video und du erzählst dazu ein paar Takte.
Ja, können wir gerne machen. Ja, die Frage, die begegnen wir auch immer wieder, und insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass diese Frage dann da auftaucht. Ja, das sind Medikamente, um die es geht, über die wir sprechen wollen, die gar nicht so neu sind, muss ich mal sagen. Ich will das gleich mal ein bisschen erläutern. Mhm. Also die Medikamentengruppe, um die es geht, sind die sogenannten SGLT2-Inhibitoren. Und das sind Medikamente, die kommen wirklich aus der Diabetologie und sind wirklich Mittel, die für Diabetiker entwickelt wurden. Aber der Ursprung ist eigentlich schon total alt. Also das sind Vorstufen dieser Medikamente, die man schon gefunden hat, Wirkstoffe, die man gefunden hat, schon 1835 etwa.
Ach.
Und also
okay.
Ist ja knapp 200 Jahre her.
Ich habe dem Patienten gesagt, es gibt seit 15 Jahren.
Ja, so in der Form würde ich das jetzt nicht bestätigen.
Okay.
Also die neueren Medikamente sicherlich schon, aber ja. die Vorstufen davon, die kommen so aus der Apfelbaumrinde unter anderem. Und da hat man okay. So ein Präparat isoliert, was man wohl für eine Malaria-Behandlung eigentlich mal im Sinn hatte, was aber nicht funktioniert hat.
Okay.
Und man hat dann gesehen, dass diese Mittel doch bei Menschen, die zumindest die zuckerkrank sind, aber auch sonst bei Menschen vermehrt eine Zuckerausscheidung machen. Und so ist es wohl gekommen, dass bei Diabetikern dann diese Medikamente als Antidiabetika dann zusätzlich zu den anderen Substanzgruppen, die es da gibt, eingesetzt wurden. Mhm. Und das sind ja die sogenannten Glyphlozine auch, also SGLT2-Inhibitoren bezeichnet man auch als Glyphlozine. Die Handelsnamen, die deuten da auch noch so drauf hin. Also wir haben sowas wie Empagliflozin, also nicht die Handelsnamen, sondern die Wirkstoffnamen Empagliflozin oder Dapagliflozin. Das sind ja so in Deutschland zugelassene Vertreter aus dieser Substanzgruppe, die wir kennen. Also diese Mittel haben schon auch eine lange Geschichte. Und wenn man so guckt, ja, wie kommt denn das eigentlich, dass man so Diabetesmittel dann für Menschen, insbesondere mit einer Herzschwäche, einsetzt, dann hat es den Grund, dass man so...
Darf ich mal kurz fragen? Also auch jetzt, also wir reden ja mit dem Firmennamen von Jardiance und Foxiga.
Zum Beispiel
genau. Ja. Mhm. Aber die gibt es doch jetzt, also ein paar Jahrzehnte ja, aber jetzt ja...
Also die sind tatsächlich, diese Substanzen sind noch nicht so lange auf dem Markt. Aber das, was so als okay. Wirkstoff da drin ist, das ist eine Substanz, die eben in ähnlicher Form schon lange verfügbar ist. So.
Ja.
Also ich will damit nur sagen, die Entwicklung ist schon eigentlich eine sehr lange.
Ja.
Und es ist nicht so, dass diese Substanzen gerade erst entdeckt wurden und dann so in Form von Medikamenten dann auf den Markt gekommen sind. Mhm. Aber die Entwicklung, was so die Herzmedizin angeht, die ist tatsächlich sehr überschaubar. Also man hat immer mal wieder geguckt, so mit den Diabetesmitteln. Man hat ja so das Bestreben bei Diabetiker, den Zucker möglichst im Normalbereich zu haben. Und da hat man gesehen, wenn man die doch sehr streng behandelt, dass man da aufpassen muss, dass da keine Komplikationen auftreten. Dass die dann nicht eine Unterzuckerung bekommen und dass dann Herz-Kreislauf-Komplikationen möglicherweise auftreten. In dem Kontext hat man wohl diese Medikamente auch genauer angeguckt und hat gesagt, wir wollen einfach wissen, wie ist das Risiko bei diesen Mitteln, dass da irgendwelche Herz-Kreislauf-Probleme auftreten. Dann hat man die genauer untersucht und hat gesehen, Mensch, das ist ja so, dass da die Probleme nicht zunehmen, sondern eher weniger werden. Das heißt, dass die Menschen, die diese Mittel bekommen, dann eher weniger Probleme haben so mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hat gesehen, dass die bei Menschen, insbesondere mit einer Herzschwäche, vorteilhaft sind. Dass die Menschen wirklich eher überleben und weniger ins Krankenhaus müssen. Und hat dann unter diesem Aspekt die Mittel nochmal genauer untersucht und hat gesehen, Mensch, das sind ja doch Effekte, die da auftreten, die auch unabhängig davon günstig sind, ob die Menschen eine Zuckerkrankheit haben oder nicht. Das heißt,
erstens möchte ich noch mal kurz betonen, die Herzinsuffizienz ist der häufigste Grund der Krankenhauseinweisung, hat unbehandelt eine sauschlechte Prognose, mal salopp gesagt. Wann fiel das auf, dass die kardialen Patienten davon profitieren? Hast du da so ungefähr eine Größenordnung?
Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, das fing so Pi mal Daumen 2008, 2010 rum an, ja, dass man da genauer hingeguckt hat. Und die Zulassung dieser Medikamente jetzt alleine für Herzinsuffizienz, unabhängig von einem Diabetes, die liegt noch gar nicht so lange zurück. Ich meine, das war so um 2020, wenige Jahre her, dass die so alleine zugelassen wurden.
Das heißt, da wurden sie zugelassen in der Therapie, auch unabhängig vom Diabetes.
Genau, ganz genau. Ja. Und da hat man doch gesehen, dass das eben unabhängig davon Sinn macht, weil die Patienten trotzdem profitieren, auch wenn sie keinen Diabetes haben. Und das ist ja noch weitergegangen. Man hat die Substanzen ja auch noch weiter untersucht und hat dann gefunden, dass die nicht wie diese klassischen Mittel, die wir sonst kennen, wie Beta-Blocker, ACE-Hämmer und Sartane und ähnliche oder auch Diuretika in Form von Aldosteron-Antagonisten, dass die nicht nur wirken bei einer Herzschwäche mit einer deutlich eingeschränkten Herzfunktion, sondern bei jeglicher Form der Herzschwäche. Man kennt ja auch diese Herzschwäche, die man so gemeinhin als diastolische Herzschwäche bezeichnet, wo man sagt, das sind Menschen, die haben eine erhaltene systolische Linksherzfunktion, haben aber trotzdem eine Form der Herzschwäche, die man dann als diastolische Herzschwäche bezeichnet, ohne es jetzt weiter ins Detail vertiefen zu wollen. Selbst bei diesen Patienten, von denen es extrem viele gibt, wirklich extrem viele, wo man eigentlich sonst keinen wirklich sinnvollen Therapieansatz hatte, außer die Grunderkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas und dergleichen zu behandeln, dass es da doch auch sinnvoll ist, diesen Menschen diese Medikamente zu geben, damit eben auch wirklich günstige Effekte erreicht. Das war überraschend, aber das ist natürlich auch erfreulich, dass man da auch diese Menschen mit solchen Substanzen dann unterstützen kann. Bei Diabetikern ist natürlich günstig, dass der Zucker damit ja runtergeht. Man sieht es auch in dem Langzeitwert, dem HbA1c-Wert, der dann besser werden sollte. Dann ist es so, dass die Menschen auch natürlich Kohlenhydrate loswerden. Das heißt, was über die Ernährung vielleicht auch zu viel reingekommen ist, wird da ein Stück weit auch dann über den Zucker ausgeschieden. Die Menschen nehmen so ein bisschen Gewicht ab. Das ist sehr überschaubar, aber ein bisschen ist es doch. Auf jeden Fall für die Niere auch noch günstig.
Okay.
Es verhindert ein Fortschreiten einer Nierenschwäche, kann man so ganz verkürzt jetzt mal sagen. Man sieht aber unabhängig von dem, was an der Niere passiert, auch am Herzen, dass ein Herz, was jetzt im Rahmen der Herzschwäche so aufgeweitet, dilatiert ist, dass das kleiner werden kann, also die Größe sich normalisieren kann. Die Herzwanddicke kann ein Stück weit auch beeinflusst werden, das kann kleiner werden und die Herzfunktion kann besser werden. Man hatte auch den Eindruck, dass so der Energiehaushalt des Herzens sich günstig beeinflussen lässt. Außerdem ist es so, dass so günstige Effekte auf oxidativen Stress zu sehen sind, der da besser wird. Auch so entzündliche Prozesse, so Inflammation würde man sagen, wird dadurch günstig beeinflusst. Man sieht auch, dass so Flüssigkeit, die so ins Gewebe sich ablagert, eher aufgenommen wird wieder in die Blutbahn. Das heißt, diese Schwellungen dann eher weniger werden. Und das ist ein bisschen anders als bei den Diuretika, den wassertreibenden Mitteln. Da würde man auch im Gefäßsystem dann weniger Flüssigkeit in Folge haben. Und das ist bei diesen Mitteln aber nicht so, sondern da ist dann im Gefäßsystem schon auch noch ein guter Flüssigkeitsgehalt. Aber im Gewebe wird das dann weniger, was eben auch günstig ist. Man muss sagen, über diese Effekte auch mit Salz- und Flüssigkeitsausscheidung geht der Blutdruck minimal nach unten. Das ist aber anders als bei den anderen Medikamenten, die man so bei einer Herzschwäche sonst einsetzt. Also es ist so Größenordnung systolisch, so Pi mal Daumen um die 4 mm Hg. Also es ist sehr überschaubar. Mhm. Und dann hat man gesehen, dass bei Menschen, die eine doch niedrige Blutdruckregulation haben, das ist ja oft das Problem auch bei Menschen, die eine Herzschwäche haben, dass die dann, wenn man die so behandelt, dass der Blutdruck schon auch runtergehen kann, dass einfach schwierig wird, die zu behandeln, dass in dieser Ausgangssituation dann der Blutdruck eher sich stabilisiert. Also das ist von daher dann auch eher ein Effekt, der günstiger ist, muss man sagen.
Frage, wie lange dauert das, bis der Patient davon einen Benefit bemerkt, also einen Nutzen bemerkt?
Das geht sehr schnell. Ich kann es jetzt nicht auf die Stunde genau sagen, nee, aber das geht wirklich, du fängst Wochen, an mit der Behandlung. Monate. Nein, das wird innerhalb von Tagen, wird das schon so sein, dass die Effekte da sind. Und natürlich muss man sagen, das wird nicht bei jedem Patienten gleich stark wirken. Also, und insofern ist das schon auch etwas, wo man echt froh sein kann und dankbar sein kann, dass im Laufe dieser letzten Jahre da sich doch auch noch was verändert hat. Das war jetzt, ich denke mal so vor 10, 15 Jahren war das jetzt noch nicht so deutlich sichtbar, dass sich da doch so viel auch verändern könnte noch. Man hatte schon so den Eindruck, dass es so ein bisschen stagniert mit den Möglichkeiten, die wir da haben. Aber das ist erfreulicherweise doch anders. Und inzwischen zählt diese Substanzgruppe einfach zur Standardtherapie, muss man sagen. Ja? So die vier Säulen der Herzinsuffizienzbehandlung, das ist eine davon. Ja?
Vielleicht noch mal zum Abschluss. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Harnwegsinfekte.
Genau, das hängt mit
durch die Glukoseausscheidung, also Zuckerausscheidung, genau. Fühlen sich zuckerliebende Bakterien einfach wohl.
Das sind Bakterien und auch Pilze. Das heißt, es können eben wirklich durch Bakterien bedingt dann Harnwegsinfekte sein. Die scheinen eher so im Bereich der unteren Harnwege dann stattzufinden. Das scheint eher nicht zu so aufsteigenden Infekten zu kommen. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man das dann erkennt auch und dann diese Mittel dann zumindest pausiert oder auch eine Pilzbesiedlung dann eben auch behandelt. Ne? Das ist wichtig. Das sind wirklich mit Abstand so die häufigsten Nebenwirkungen.
Ja. Gut. Ja? Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und euch allen viel Herzgesundheit.